Wir haben überall versucht zu optimieren. Wir haben tatsächlich das Team so aufgesetzt, dass wir jungen Menschen, die hungrig sind, eine Chance gegeben haben, sie gut ausgebildet haben, durch Schulung, durch Gespräche, durch Mentorings auf ein gewisses Level gehoben haben und sie dann mit Freiheitsgraden versehen. In den Teams waren End-to-End-Recruiterinnen beschäftigt, Recruiting Coordinator, wir haben ein Employer Branding aufgebaut und diese Einheiten haben, wenn du so möchtest, in einer Art Redaktionsplan zusammengespielt.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjuli
und Annika. Willkommen zu einer nächsten Folge von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Dann, liebe Anjuli, sind wir ja heute nicht alleine. Und zwar haben wir einen wundervollen Gast heute mit am Start. Und zwar ist das der Hendrik Schröder. Lieber Hendrik, schön, dass du heute bei uns bist.
Moin, hallo.
Ich würde mal eine kurze Intro zu dir geben, warum wir heute über das Thema skaliertes Recruiting mit dir sprechen. Hendrik leitet aktuell die Themen Employer Branding Experience und Recruiting bei About You. Aktuell auch schon jetzt seit über 4 Jahren, habe ich gerade gesehen. Und für alle, die gut aufgepasst haben, werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr fragen, warum Hendrik und ich uns kennen. Wir haben bei About You auf Anjulis Valley of Pain Referenz nehmend viele spannende Skalierungs- und Recruiting-Fragestellungen zusammen bearbeiten dürfen. Hendrik, wir haben gemeinsam den Headcount mehr als verdoppelt in der Zeit, als wir da waren.
Ist richtig.
Hatten dann auch nochmal
20
mal,
auf 40
Situation,
oder wie?
15 auf 30.
Cool.
Als ich gestartet habe, waren wir so 700. Hendrik, als du gestartet hast, waren es, glaube ich, eher so 600 noch. Ne? Und wir waren zeitweilig bis zu 1700 Mitarbeitende bei About You. Hendrik hat eine wahnsinnig spannende Station im Lebenslauf gehabt. Und zwar verbindest du sowohl das ganze Thema Scale-Up-Hiring in, ja, ich sag mal, kreativen, tech-affinen Umfeldern. Dann bringst du Erfahrung aus dem Recruiting Talent Acquisition aus dem Konzern mit, Richtung Philips schauend. Und du bringst Erfahrung aus dem Venture Building und Recruiting mit, Richtung Heartbeat Labs schauend. Habe ich das so richtig zusammengefasst, lieber Hendrik? Gibt's noch irgendwas zu ergänzen?
Das hast du schön zusammengefasst. Das könnte ich mir jetzt auf die LinkedIn-Seite schreiben als Zusammenfassung. Das klingt gut, ja. Vielen Dank.
Cool, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich glaube auch, ist für alle da draußen super spannend. Erzählt mir alles.
Lieber Hendrik, einfach einmal bei Adam und Eva startend und auf deine Erfahrungen schauen. Was genau bedeutet für dich eigentlich ein richtig gutes Recruiting/Talent-Acquisition?
Also ein Top-Recruiting ist für mich Identifikation, Anwerbung und Einstellung der Top-Talente für meine Orga. So, das ist erstmal die Recruiting-Definition aus meiner Sicht. Danach, on top, möchte ich nochmal kurz eingrenzen, dass ja die blanke Qualifikation wie eine Ausbildung, ein Studium, ein Abschluss ist ja einfach herausfindbar, indem ich einfach Google anschmeiße oder LinkedIn mit einem Suchstring versehe. Also eine Suche aufsetze, die mir Profile filtert, die ich nach den Qualifikationen dann festgelegt habe.
Wir reden über das Active Search.
Genau, Active Search, genau. Das ist ja recht einfach, dann die blanke Qualität zu finden. Wir schauen aber auch auf kulturelle Aspekte und heben den Teamfit in eine hohe Prio. Das heißt, stelle ich eine Person ein, ist für mich das perfekte Recruiting halt auch, dass ich die kulturellen Aspekte nicht vernachlässige und schaue, passt diese Person eigentlich in mein Unternehmen, passt diese Person in meine Strategie und passt diese Person auch in mein Team. Unternehmensziele müssen betrachtet werden, strategisch ausgerichtet. Da könnten wir jetzt länger drüber sprechen.
Mit dem Business Aligned sein.
Mit dem Business Aligned. Ich finde, Herr Schröder hat eine sehr umfassende Antwort auf eine sehr umfassende Frage gegeben. Ich freue mich.
Gerne.
So, aber Hendrik, Entschuldigung, ich spring mal rein. Ich bin nämlich so aufgeregt auf die Folge und freue mich so sehr. Das, was du jetzt gesagt hast, stimmt ja auch für mich und mein 30 Mitarbeitenden Unternehmen, wenn ich da Recruiting mache, oder mein 200 Mitarbeitenden Unternehmen. Die Kernaufgabe ist doch immer gleich, oder? Für Recruiting, egal wo ich rekrutiere.
Die Kernaufgabe ist gleich, ja. Die Kernherausforderungen sind aber andere wahrscheinlich. Also wenn du jetzt auf Unternehmensgrößen anspielst, beispielsweise würde ich sagen, es gibt Kernanforderungen, die ich in einem Konzern erfüllen muss. Das sind Tarifverträge, das sind andere Richtlinien, die ich habe. Das ist ein sehr starker Betriebsrat auf verschiedenen Ebenen, Konzernbetriebsräte. Aber das habe ich ja in einem Scale-Up eher wahrscheinlich nicht und im Venture-Building auch nicht. Da geht es um freies Recruiting, Netzwerk-Recruiting, freie Verhandlungen, viel mehr über priorisierte Einstellung. Das heißt, ich gebe mehr Geld aus für eine für ein Hiring, das ich jetzt sofort benötige, etc., ist etwas freier und agiler, flexibler als im Konzern, was nicht heißen soll, dass es besser ist. Ich habe im Konzern auch, ich kann lange Aussichten geben auf Entwicklungspläne, ich kann die Rolle auf Jahre beschreiben, wie sie weitergeht, ich kann den Menschen also Sicherheiten geben. Da gibt es verschiedene Ansichten, die wir jetzt diskutieren können.
Ist denn About You schon in diesem Konzernlevel? Also seid ihr schon in diesem, wir müssen 7 Tage mit dem Betriebsrat vorab klären, wir dürfen keine individuellen Sachen machen, wir haben Tarife?
Mega gute Frage, liebe Angeli.
Ich habe befürchtet, dass sie kommt, tatsächlich. Also bei About You haben wir eine sehr enge Kooperation mit dem Betriebsrat. Wir haben eine Abstimmung dazu getroffen, wie wir mit den Strukturen umgehen wollen, wie wir Recruiting auch aufgreifen wollen. Aus meiner Sicht ist der Betriebsrat involviert, aber nicht in jeder Detailentscheidung, weil wir eine Abstimmung haben, weil wir wachsen wollen. Wir wollen Wachstum generieren oder wollten Wachstum generieren und wollten schnell sein und vor der Welle schwimmen und haben dahingehend Richtlinien erstellt, die Vergleichbarkeiten ermöglichen, wie Gehaltsbänder, Entwicklungspläne, Jobfamilies, Steps und so weiter, um da Vertrauen zu schaffen.
Das ist ja super spannend. Das heißt, vielleicht zur Einordnung für die ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht nicht schon mit Betriebsräten zu tun hatten. Normalerweise ist es so, bitte korrigiert mich, Leute, wenn ich Mist erzähle. Der Betriebsrat muss jeder Einstellung zustimmen und normalerweise hat der Betriebsrat dafür auch 7 Tage Zeit. Das heißt, diese ganze Geschichte mit dem, wir müssen schnell im Unternehmen im Bewerbermarkt sein, damit die Leute nicht abspringen, ist qua Definition schon unmöglich, wenn du ein BR hast. Aber habe ich das richtig verstanden, dass ihr praktisch mit dem BR ausgeklüngelt habt, wir wollen jetzt wachsen und deswegen verkürzen wir diese 7-Tages-Frist. Das ist ja fantastisch interessant.
Also wir müssen nicht mit jeder einzelnen Position über den Betriebsrat. Wir haben, wie Henrik gerade meinte, Rahmenbedingungen festgelegt. Sprich, es gibt Gehaltsbänder. Wir legen jetzt nicht arbiträr fest, wie neue Mitarbeitende eingesetzt werden oder eingestuft werden und haben eine systematische Ungleichheit gegenüber Mitarbeitenden, die schon da sind. Also da sind wir sehr strukturiert und wahrscheinlich fast auf Konzernlevel, was die Struktur angeht. Wir haben aber einen Betriebsrat, der wirklich wahnsinnig gut und businessorientiert und vor allem eins ist pragmatisch. Und wo man sich einfach einmal konstruktiv an einen Tisch setzt, wenn solche Fragestellungen anstehen und man sagt, wir möchten in den nächsten x Monaten 600 neue Personen hiren, möchtet ihr gerne bei jeder Stelle im Loop sein oder sollen wir einfach Gas geben und wir stellen vorher einmal Rahmenbedingungen fest? So, und das ist so passiert.
Super spannend, vielen Dank für den Exkurs. Der erste Unterschied ist ja schon zwischen dem Startup und Hendriks Job, obwohl die Kernaufgaben gleich sind. Du musst neben Geschäftsführung, Hiring Manager und HR noch den Faktor BR irgendwie mit reinplanen.
Das kann auch Spaß machen, ehrlich gesagt.
Ich habe das völlig wertneutral gesagt, das ist mir hier wichtig.
Nein, wirklich, ich habe das sehr genossen, weil du lernst auch viel über Vergleichbarkeiten, über auch Argumentationslinien, was Profile betrifft. Ja, das hat schon mir auch persönlich etwas gebracht, ehrlich gesagt. Und der Betriebsrat bei Philips war auch super. Die waren sehr gut ausgebildet. Aber im Scale-Up habe ich es halt etwas einfacher, die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, indem ich einfach quer durch den Prozess fahre und die Kandidaten so weit promote, bis sie eingestellt werden. Da muss ich dann auch nicht gegen interne Kandidaten argumentieren, die es dann nicht gibt auf einem Startup, weil die Belegschaft da gar nicht so divers aufgestellt ist für alle Facetten, die ich brauche.
Gebe ich dir total recht. Auf der anderen Seite, ich breche immer die Lanze für Gehaltsbänder. Ich breche die auch dafür, dass die in der Stellenausschreibung sind. Und oft hast du ja den Widerstand aus dem Unternehmen, die halt sagen, wir wollen das nicht, wir wollen uns die Flexibilität nicht nehmen, wir wollen vielleicht auch Verhandlungsmasse haben. Gut, people-perspektivisch kann man das jetzt sehen, wie man will. Aber wenn du einen Betriebsrat dabei hast, das fällt ja alles weg. Entschuldigung, ich wollte nicht einen Exkurs zum BR machen. Ich bin jetzt wieder still und höre weiter zu.
Ich finde das mega spannend, dieses Thema einmal einzubringen, weil ja, in vielen Unternehmenskontexten spielt der Betriebsrat im Recruiting eine riesengroße Rolle. Was ich mich gerade frage, wie würdest du die Brücke denn schlagen zu Venture Building? Also was sind da Themen, wo du sagst, die sind besonders in dem Bereich?
Können wir einmal kurz einordnen, was macht denn ein Venture? Was ist denn eine Dampfmaschine, ne?
Na klar, kein Problem. Also wir haben tatsächlich beim Company Builder Ideen verwirklicht. Also wir hatten Ideen, die wir finanziert haben und auch mit personellen Ressourcen bestückt haben. Das war dann meine Aufgabe. Das heißt, wir hatten einen Hub, da war eine Legal Department drin, Finance Department drin. Die haben strukturiert für alle Venture, haben die Grundstruktur gebaut. Ich habe das Personal gesucht und dann wurden die Ideen verwirklicht. Der Unterschied aus meiner Sicht ist, liegt da, dass wir da sehr, sehr viel über Netzwerk rekrutiert haben, weil wir viele Ärzte gesucht haben. Wir haben Ex-Berater gesucht, die mit den Namen nichts anfangen können. Also wenn du sehr unbekannt bist, gehst du über Netzwerk, gehst auf Veranstaltungen, die dein Klientel beherbergen, die sie bereisen. Das heißt, du musst dich irgendwo bekannt machen.
Das heißt aber, du bist praktisch ein Venture Capital, das heißt in einem Unternehmenskonstrukt, das jungen Unternehmen Geld gibt, damit die wachsen können. Und ihr habt das Recruiting für die Assets gemacht. Das heißt, du konntest gar nicht auftreten mit, hallo, ich bin, das sind unsere Culture, das sind unsere Values, sondern du hast praktisch für das andere Unternehmen dann rekrutiert.
Nee, könnte man so verstehen, aber der Company Builder Heartbeat Labs hat eine eigene CI. Also wir haben tatsächlich dort schon Werte gehabt, die wir gelebt haben. Wir haben auch ein Bild nach außen transportiert, keine durchgedefinierte EVP, aber trotzdem ein Wesen. Wir waren ja tatsächlich auch ein paar Menschen dort in Berlin. Die Venture, die wir dann gegründet haben, die waren Teil des Company Builders. Also es wurde schon im Branding darauf geachtet, dass meinetwegen Venture 1 made by Heartbeat Labs, dass du das Branding mitnimmst tatsächlich und so gesehen Netzwerk generierst. Ich kann also schon mit dem Branding des Company Builders arbeiten, indem ich die Venture promote, aber irgendwann geht man dazu über, das Venture groß zu machen und alleinstehend zu bewerben. Das heißt, es waren ja sehr viele verschiedene ausgerichtete Venture, von einem Arztservice bis hin zum Hebammenservice bis hin zu der Schönheitschirurgie. Also es waren ja sehr, sehr verschiedene Sparten, die ich noch sehr individuell bewerben muss.
Ich bin gerade selber total baff. Ich wusste gar nicht, dass du bei Heartbeat Labs so unfassbar breit gearbeitet hast. Ich wusste, dass ihr unterschiedliche Ventures hattet, aber ich hätte jetzt tatsächlich immer auch eher im Kopf, dass du so Office Workforce dort primär hattest. Das ist ja mega spannend.
Ich stelle mir das jetzt unglaublich schwierig vor, wenn ich auf einmal die Herausforderung habe, dass ich eben nicht 5 Leute in einem Monat hiren muss, sondern weil ich 600 Leute wachsen will in einem Jahr, muss ich ja 30, 40 anpeilen. Wie mache ich das denn? Wie groß ist denn mein Recruiting-Team auf einmal? Was verändert sich denn?
Wir arbeiten auf circa 28 bis fast 50 Stellen pro Recruiter. Das heißt
28 bis 50.
Genau, pro Person. Das sind verschiedene Bereiche, die ein Recruiter betreut, eine Recruiterin betreut, Entschuldigung. Das heißt, wenn ich die Prozesse betrachte, die ich habe, also von dem Briefing bis hin zum Hiring, dann haben wir alles optimiert mit Stellschrauben. Das heißt, wir haben Kennzahlen erhoben für alle Bereiche natürlich, für alle Steps des Recruiting-Prozesses, um diese auch anzufassen und zu optimieren. Aber das, was uns schnell macht, sind ja Vorlagen, sind ja tatsächlich Abstimmungen, die wir haben, Richtlinien, die wir haben für jeden Schritt. Ist der Call, muss er immer 30 Minuten lang sein? Nein, muss er nicht. Muss ein Call geführt werden? Ja, muss geführt werden, damit der Fachbereich Input bekommt. Also das heißt, ich habe ein Mindestmaß der Erwartungshaltung festgelegt, ein Service-Level-Agreement, wenn du so möchtest. Und dann versucht zu beschreiben, was eigentlich der Outcome sein muss für den Fachbereich, damit dieser damit weiterarbeiten kann, vergleichen und bewerten kann. Wir haben für alles Vorlagen, wir können alles kopieren, alles einfügen, haben für alles verlinkte Dokumente, wir haben für alles, für jeden Reminder eine Vorlage, die wir anpassen können. Wir arbeiten mit einer AI, wir können tatsächlich mit unseren Tools uns sehr, sehr beschleunigen, indem wir mit Sourcewell, mit LinkedIn zum Beispiel gut connected sind. Wir haben viele Fähigkeiten entwickelt, unsere Anschreiben dahingehend zu optimieren, dass wir sehr individualisiert auf Kandidaten zugehen können, ohne jetzt das ganze Anschreiben neu schreiben zu müssen. Also wir haben es vereinfacht, Simplicity tatsächlich draufgepackt, um die Mitarbeiter zu befähigen, dass sie schneller werden können. Wir haben Freiheitsgrade genau definiert, damit nicht alles erfragt werden muss, alles begoat werden muss. Wir haben genau besprochen, wer bis wo gehen kann und welche Entscheidung bei wem liegt. Also einfach eine ganz transparente Struktur geschaffen, in der ich mich sehr schnell bewegen kann. Fällt irgendwo auf, dass wir irgendwo stolpern, irgendwo stehen bleiben oder hakeln, optimieren wir diesen Punkt. Also das ist ganz Learning by Doing, ehrlich gesagt, mit dem Spaten voranlaufen.
Ich finde es so, so toll, dass du das sagst, weil ich habe gerade wieder so einen Full-Circle-Moment. Die Annika und ich haben am Anfang der Staffel darüber geredet, wie kannst du als Recruiting sichtbar werden und den Prozess ownen, weil das immer mein Thema ist. Und ich liebe es so sehr, weil wir haben wirklich gesagt, mach SLAs, überlegt euch, also setzt die Rahmenbedingungen raus, damit ihr schnell durch die Prozesse kommt. Und es ist so cool zu sehen, dass genau dieses Setz unten deine Prozesse klar auf, damit du diesen Wachstumsschmerz nicht hast, dass es einfach in jedem Bereich so gut ist.
Dieses Thema Wachstumsschmerz wird man leider an der Stelle immer haben. Also du wirst entlang des Prozesses immer feststellen, wie Henrik gerade schon sagte, dass es irgendwo Punkte gibt, über die du stolperst, wo Sachen mal nicht 180%ig perfekt laufen. Wichtig ist an der Stelle nur zu sehen, woher kommt das? War das jetzt ein einmaliges Thema? Ist das ein strukturelles Thema? Und dann fix drauf zu handeln, zu sagen, was lernen wir daraus und wie passen wir den Prozess dahin an? Und dann ja, Thema Sourcewell, aber ich glaube, alleine darüber könnten wir Ewigkeiten
sprechen. Was ist das denn bitte?
Eine wundervolle Software, die den Active Sourcing-Prozess in Teilen und Datenbank, Datenschutz, Überträge automatisiert. Das ist super spannend.
Ja, finde ich total, also erzählt mir gerne alles über die Software. Wer aber jetzt
nicht
auch,
heute.
Das wäre für mich jetzt die Folgefrage gewesen. Ich bin immer ein Fan von, lass uns Prozesse optimieren, lass uns SLAs machen, lass uns Rahmenbedingungen festsetzen, wie viel Gehalt darf ich bis wohin ausgeben. Für mich aber die Frage, wann brauche ich das Recruiting-System, also das ATS, brauche ich da das super fancy System, reicht es vielleicht, wenn ich, wir hatten drüber geredet, eine Excel-Tabelle habe, wo ich die Kandidaten bewerte? Wo ist denn da der Punkt? Weil es ist ja schon nochmal eine neue Software. Es kostet ja schon nochmal Geld.
Die Software brauche ich eigentlich sofort, weil es datenschutzkonform ist.
Ah,
und wir arbeiten
das
natürlich
Argument.
Nur mit der Software. Nein, die Excel-Tapeten, das, was alle Startups oder auch größere Unternehmen früher gemacht haben, klingt auch so, als wäre ich ein Opa. Aber das ist vorbei, glaube ich. Wir sind so eng gebunden an Datenschutzkonformität, an Richtlinien, das funktioniert nicht mehr leider.
Bist du so wild und sagst jetzt, also wettest du darauf, dass die Excel-Liste nicht mehr benutzt wird?
Nein, auf keinen Fall. Ich nutze ja auch, aber das ist kein Ersatz für mich für ein ATS, weil da sehr viel Interaktion passiert mit dem Kandidaten und die fliegt dann einfach durch meine Orga auf irgendwelchen Listen. Das geht nicht. Da haben wir uns sehr schnell sehr professionell aufgestellt. Gott sei Dank.
Ich sag mal so, der noch nie panisch irgendeinen Lebenslauf von irgendeinem Drucker weggeräumt hat, weil irgendwer im Fachbereich den Lebenslauf ausgedruckt hat, werfe den ersten Stein, ne?
Das geht auch mit ATS, kann ich dir sagen. Das ist kein Problem.
Leute, vielleicht da einmal, bitte lass die Lebensläufe nicht im Unternehmen rumlegen.
Werfe den ersten Stein.
Der werfe die erste Abmahnung.
Ich muss auch ganz kurz nochmal eingrenzen. Tut mir leid, auch wenn das Thema etwas sprengt, aber Sourcewell und LinkedIn sind nicht connectable, habe ich, glaube ich, jetzt gerade gehört von unserem Oscar. Das wurde jetzt nicht verwirrend einmal dargestellt.
Vielen Dank für die Klarstellung. Das wusste ich auch gerade nicht. Aber sag mal, ich denke jetzt mal zurück. Als einmal damals war, Ende 2021, Anfang 2022 bei About You über 500 offene Stellen zu besetzen. Absoluter Hyper-Growth-Modus. Wir sind echt geschwommen, kann man ja so behaupten. Es war richtig stressig. Wir haben wenig auch Recruiter am Markt letztlich gefunden, weil wir nicht die einzigen waren, die so viele offene Stellen hatten. Und drag-seitig war das für mich eine der Zeiten, die so am krassesten gewesen sind. Wie ist aus deiner Sicht für eine solche Zeit ein gutes Recruiting-Team aufgebaut? Und zwar einmal funktional. Also wir hatten jetzt das Thema Automatisierung, Prozesse, Freiheitsgrade. Was sagst du, welche Funktionen gehören in ein solches Recruiting-Team, damit es funktioniert? Und wie splitte ich solche Teams sinnig?
Also erstmal haben wir in der Zeit wenig sehr erfahrene Recruiter gefunden. Die Gehälter sind explodiert für Recruiting, weil sie einfach überall angefragt wurden und sich Recruiter selbst mit Recruitern abgeworben haben. Es war eine sehr wilde Zeit.
Könnt ihr einmal sagen, welches Szenario wir gerade haben? Wir haben in Corona und 600 Mitarbeitende und wir haben das Ziel zu verdoppeln. Also nur damit wir einmal wissen, in welchem...
Wir waren auf dem Weg zum IPO. Also wir haben alles durchstrukturiert, sind extrem schnell gewachsen und das war für mich die Hypergrowth-Phase.
Und auch viele Stellen, ja, About You ist an der Stelle ein E-Commerce-Unternehmen, nichtsdestotrotz auch ein Tech-Unternehmen im Herzen. Sprich, ganz viel von den Features, die so geschaffen werden können, hängt ganz viel daran, dass die Personen besetzt sind. Also es ist wirklich, dass man sagt, jeder Tag, an dem man eine Stelle nicht besetzt hat, hat wirklich gerade in den Tech-Bereichen, aber auch gerade in anderen Bereichen, einen wahnsinnigen Impact in der Zeit, ob man seine Roadmap, seine Strategie, seine Umsetzung als Unternehmen schafft. Also, um es kurz zu unterschreiben, wir standen ein bisschen unter Druck, würde ich sagen.
Ja, ganz bisschen. Es gab viel Kaffee. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt, wie gerade schon angedeutet, nicht viele Seniori-Profile für uns gewinnen können in dem Umfeld, weil es der Markt war leer. So, die Gehälter sind angesprungen, alle wurden sehr schnell abgeworben. Wir haben doch maßgeblich mit vielen Juniors gearbeitet, die wir entwickelt haben. Also hatten wir die Herausforderung, dass wir zum einen die vorhandenen Mitarbeitenden entwickeln, auf ein gewisses Level heben, indem sie für den aktuellen Unternehmensstatus dann auch sehr, sehr wichtig gewesen sind und das Unternehmen zu bedienen. Das heißt also, wir sind im Gleichschritt gerannt, würde ich sagen. hat viel Spaß gemacht, aber wir haben überall versucht zu optimieren. Wir haben tatsächlich das Team so aufgesetzt, dass wir jungen Menschen, die hungrig sind, eine Chance gegeben haben, sie gut ausgebildet haben, durch Schulung, durch Gespräche, durch Mentorings auf ein gewisses Level gehoben haben und sie dann mit Freiheitsgraden versehen. In den Teams waren End-to-End-Recruiterinnen beschäftigt, Recruiting Coordinator, wir haben ein Employer Branding aufgebaut und diese Einheiten haben, wenn du so möchtest, in einer Art Redaktionsplan zusammengespielt. Wir haben Prios definiert. Nicht alle können auf allen Stellen arbeiten. Nicht alle Stellen sind gleich wichtig zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, wir sind immer eng priorisiert gewesen und haben das auch wöchentlich angepasst.
Gerade bei Flaconi hatten wir auch Phasen, wo wir sehr viel wachsen mussten und eben gesagt haben, wir können mit der vorhandenen Recruiting-Kapazität können wir nur x Stellen von y offenen Stellen besetzen. Also du musst ja priorisieren. Was immer aufregend war, war, wer entscheidet das denn? Entscheidet das Talent Acquisition? Entscheidet das vielleicht der, der am lautesten schreit und genug ja, genau, Druck der ist das auf? Immer. Naja, ich sag mal so, alles schon passiert. Gab es da ein Meeting, wo das zusammen koordiniert wurde?
Das Recruiting sollte nicht entscheiden, welche Stelle am wichtigsten gerade ist, weil das Recruiting dann angreifbar wird. Das heißt, bei uns machen das die MDs. Das ist auch so kommuniziert worden. Das heißt, alle VPs, Directors, Heads, Leads, alle, die Hiring-berechtigt sind, hageln auf uns ein, aber ich lasse das durch die MDs priorisieren.
Haben wir natürlich auch probiert. Dann hatte ich gerne die Diskussion, let's say, wir haben einen Kundenservice-Manager gesucht, ganz viel Ressourcen draufgesetzt, wir hatten eine Pipeline und dann haben die MDs in eurem Fall oder wer auch immer entschieden, ja, also die Kundenservice-Stelle ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, hire mal bitte den Engineer. Ich habe mich dann immer geweigert, meine Pipeline zuzumachen und habe gesagt, Freunde, die Stelle ist offen, wir beenden die und wenn wir eine neue aufmachen können, dann machen wir das, weil ich möchte mir ja nicht meine Pipeline verbrennen.
Ja, es gibt auch dazu Abstimmungen oder Abmachungen, dass wir die Prios im Active Search aktuell zum Beispiel alle 3 bis 4 Wochen nur verändern, weil es sonst für die Abläufe keinen Sinn macht, für die Kommunikation, für die Korrespondenz keinen Sinn macht. Aber dann kommt die Realität und die heißt dann meinetwegen Prio-Stelle bei Scale Commerce oder so weiter. Und dann geht's ganz schnell, ne? Wir sind ja auch daran interessiert, dass das Unternehmen weiter wächst, dass wir erfolgreich sind. Deswegen findet man immer wieder Ausnahmelösungen, die diese Strukturen etwas torpedieren. Aber das ist auch völlig okay so aus meiner Sicht. Erstens macht es mehr Spaß, auch am Zahn der Zeit zu arbeiten, also das zu bearbeiten, was wirklich gerade am wichtigsten ist. Und zweitens macht es keinen Sinn, wenn wir aus Stumpfheit sagen, nein, wir haben da vereinbart, 4 Wochen musst du jetzt warten, bis deine Stelle besetzt wird. Das macht keinen Sinn.
Kannst du mal ganz konkret sagen, wie das Recruiting-Team oder Talent-Acquisition-Team dann aufgebaut ist, wenn man so viel hiren will? Also das heißt, ich habe schon gehört, ihr habt eine Person, die dann wirklich nur für die Koordination zuständig ist.
Zum einen sind wir Non-Tech und Tech getrennt. Das heißt, es wird Expertentum aufgebaut. Tech-Recruiter suchen auch nur Tech-Profile.
Und euer Betreuungsschlüssel, du sagtest bis zu 50 Stellen pro eine Person.
Das ist eine Ausnahme, ne? Also es ist bereichsabhängig. Betreue ich jetzt extrem seniorige Abteilungen? Betreue ich unsere Strategieabteilung? Habe ich keine 50 Stellen da vor mir sitzen? Oder vielleicht doch, wenn ich 50 gleiche Profile suche? Also es hängt davon ab, wie vergleichbar sind die Profile, die ich suche in dem Bereich. Kann ich also aus einem Funnel mehrere Stellen besetzen, dann sind es schon mal mehr. Oder suche ich völlig grundverschiedene Profile, dann muss ich mich mit verschiedenen Branchen beschäftigen, verschiedenen Universitäten und so weiter. Das macht dann wieder keinen Sinn. Also es kommt ganz auf den Bereich drauf an. Der kleinste Betreuungsbereich bei uns sind, glaube ich, aktuell wirklich tagesaktuell 23 Stellen bei einer Kollegin. Und das Größte müssten jetzt 48 gerade sein. Wir waren auch schon über 50. Und das ist Wahnsinn, ehrlich
und
gesagt.
Und im Tech sieht es nochmal anders aus. Da sind wir eher so bei 10, weil wir da sehen, es ist wirklich sehr, sehr high maintenance und wenig Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Programmiersprachen, die wir suchen über Anforderungen, Frontend, Backend, Full-Stack-Developer. Also da sind wir, würde ich sagen, bei 8 bis 10 Stellen im Schnitt, im Non-Tech-Bereich deutlich höher.
Und die Spezialisierung in die Bereiche macht natürlich aus Organisationssicht Sinn, weil du ja ein viel besseres Netzwerk aufbaust. Ne? Also du lernst ja den Markt kennen und alles. Habt ihr das Gefühl, dass es auch eine Hierarchie gibt? Also dass man sagt so, hey, wenn du ein Tech-Recruiter bist, bist du eigentlich ein bisschen mehr auf dem Markt wert als zum Beispiel, wenn du in dem Verwaltungsbereich bist? Oder ist es Recruiter ist Recruiter und eigentlich kannst du dich in alles einarbeiten?
Wir haben bei uns das gleiche Gehaltsband für beide Sparten, wenn du so möchtest, aus dem Recruiting. Ich glaube, ja, man kann sich immer in einem Bereich arbeiten, stets, immer. Wirklich, ein Mensch ist flexibel im Kopf und kann lernen. Trotzdem glaube ich auch an Expertentum. Das heißt, wenn ich mir das Netzwerk aufgebaut habe in dem Bereich Tech, macht es durchaus Sinn, da weiterzumachen. Wenn ich mir das Netzwerk aufgebaut habe im Bereich Marketing oder Design, macht es auch da durchaus Sinn, weiterzuarbeiten. Ob ich mehr verdienen müsste auf dem Markt, da regelt sich der Markt, wie er sich immer regelt, über Angebot und Nachfrage. Alle Unternehmen, die im großen Wachstum sind, sind meistens aus dem Tech-Umfeld und dort werden Developer gesucht. Das heißt, dass der Need dort sehr, sehr groß ist. Das heißt nicht, dass der Need bei einem Designer oder bei einem Marketeer oder einem Buchhalter ganz anders ist. Das ist nicht so der Fall. Also kannst du einmal versuchen, einen Buchhalter zu suchen. Auch sehr schwierig. Ja. Der Markt ist halt gerade auch sehr, sehr schwierig für Fachkräfte oder auch für Unternehmen, die welche suchen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass du in dem einen Recruiting-Spartenbereich mehr verdienen musst als in dem anderen. Aber das regelt sich dann besser der Markt.
Herr Schröder, was muss man aus deiner Sicht denn anders machen, wenn man skalieren möchte? Also wirklich einmal auf deine Erfahrung geschaut. Was genau muss man im Hinblick auf A, Teamaufbau und B, Steuerung dieses Teams, KPI-Basiertheit, anders machen, wenn man richtig doll skalieren möchte?
Das ist aber eine sehr große Frage. Teamaufbau haben wir schon kurz angeschnitten. Also einmal muss ich die einzelnen Funktionen verbinden und verknüpfen, auf ein Ziel ausrichten. Das Active Sourcing, das Recruiting und das Employer Branding müssen an einem Strang ziehen. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was haben wir jetzt vor, was ist die Strategie für dieses Geschäftsjahr und wie kommen wir dahin? Welchen Beitrag kann Employer Branding leisten? Das heißt nur am Beispiel eines Events wie die OMR zum Beispiel, ich weiß, ich gehe in 5 Monaten auf eine große Veranstaltung, bei der meine Zielgruppe diese Veranstaltung besucht. Das heißt, ich wollte alle Funktionen auf dieses Event ausrichten, dass wir A, möglichst viele Netzwerkkontakte haben, B, richtige Interviews vereinbart haben und C, auch anziehend wirken für Menschen, die uns auch gar nicht kennen, die uns gar nicht auf der Pfanne haben, dass wir ein Arbeitgeber sein können. Wir haben einen Redaktionsplan gebaut. Was heißt das? Unsere Active Sourcing-Anschreiben wurden ab einem bestimmten Zeitpunkt vorher umgestellt auf DCI mit der OMR zum Beispiel. Wir haben OMR immer aufgegriffen in den Anschreiben, in den Titeln. Wir haben spezielle Banner gebaut, die auf unseren Stand, auf unsere Vorortung, in welche Halle auch hinweisen. Wir haben uns E-Mail-Footer zugelegt. Wir haben mit Employer Branding Preisausschreiben erstellt, Gewinnspiele erstellt, einen riesen Messestand mit einem Messebauer erstellt. Wir haben uns einfach komplett in die auf dieses Event geworfen. Das kannst du dann im Hypergrowth auch tatsächlich auf verschiedene Events so definieren, dass man sagt, wir suchen uns Anker-Events aus, wir suchen uns Anker-Möglichkeiten aus und bespielen diese ineinandergreifend.
Das ist für mich schon mal super interessant. Das heißt, für dich ist Active Sourcing gar nicht nur, wie ich es jetzt im Kopf hatte, dieses ich bin auf LinkedIn und schreibe einfach 10-mal die gleiche E-Mail an Leute. Also ist es gar nicht diese Horrorvorstellung Active Sourcing, sondern im Gegenteil, du sagst, das muss alles ineinander fassen und es ist so viel mehr als nur die E-Mail.
Komplett. Wir haben da ein riesiges System hinter und ich glaube auch, dass unser Active Sourcing eines der besten ist überhaupt. Wir arbeiten mit Remindern zusammen in 2 Stufen, die nicht überall ausgespielt werden. Wir screenen genau die Response Rate, die Positive Response Rate, die Öffnungsraten der Mails. Wir sind da sehr, sehr weit, glaube ich. Weil unsere Zahlen einfach bombastisch sind in der Hinsicht im Vergleich zu unseren Marktbegleitern, wirklich. Und Active Sourcing kann viel mehr als bloßes Finden von Qualifikationen, sondern es geht auch viel mehr darum, dass ich mit dem Tool auch den Markt bereisen kann. Ich kann mich bewerben, ich kann mich in den Vordergrund rücken. Ich kann auch das mit einem Corporate Influencer verknüpfen, der Stories erzählt, der Einsichten gewährt über unsere Mitarbeitende, über unsere Company und die Kultur und diese Anschreiben wiederum darauf ausrichten. Hast du das schon mal gesehen? Hast du den Podcast mal gehört? Hast du das Video gesehen? Schau dir doch mal das und das an. Also das ist eine Riesenmöglichkeit, sich bekannt zu machen und schnell, schnell, schnell zu wachsen.
Das ist so ein krasser Punkt für mich, dass es eben so über dieses einfach nur reihenweise auf Masse anschreiben angeht. Weil so macht das ja auch endlich Sinn, diese All-Around-Employer-Branding und Active-Sourcing-Strategie zusammen zu machen. Also ihr habt euch dann entschieden, ihr geht auf eine Messe und habt die beworben. Und dann, wie geht's dann weiter? Dann kommen alle?
Das wäre schön. Das, was ich beschreiben wollte, ist, dass ich mit allen Kanälen, die ich habe, meiner Abteilung, an ein Ziel folgen kann. Ich richte alles darauf aus. Was passiert dann auf der Messe, wenn ich es gut gemacht habe? Wir wurden überrannt von Leuten. Wir haben als Fun Fact die meisten Getränke nach dem eigenen Veranstalter ausgegeben. Aber wenn du viele, viele Menschen an deinem Stand bündelst, musst du mit denen auch was machen. Das heißt, wenn alle zum Bier trinken vorbeikommen, hast du da auch nichts gewonnen, außer einen Branding-Effekt eventuell. Wenn sie dann nicht so viel getrunken haben, dass sie dich vergessen haben, danach, wo sie gerade getrunken haben. Aber es geht auch darum, dass du die Kontaktdetails hast, dass du Gespräche ermöglichst mit den Fachbereichen, dass du Einsichten generierst. Ich muss die Kandidaten, die ich dort kennenlerne, an mich binden. Ich muss sie wiederfinden irgendwo im Netz. Das heißt, wir müssen alles strukturiert nacharbeiten. Das ist auch extrem wichtig, weil sonst war das ganze Invest umsonst.
Was heißt denn nacharbeiten in dem Fall?
Naja, die Kontaktdaten, die ich bekommen habe, die Gespräche, die ich geführt habe, nachhalten. Dafür machen wir ja Gewinnspiele, ja, oder dafür machen wir ja auch irgendwie eine Ausschreibung, dafür machen wir spielerisch aktivieren wir unsere Interessenten, aktivieren die Marke um uns rum. Das heißt, dass wir mit den Menschen in Kontakt bleiben und sie nicht einfach fallen lassen dann. Sie wieder bespielen, in einer Art Newsletter, sie wieder einladen zu Netzwerktreffen. Also du musst dranbleiben, ja, der Markt vergisst nicht. Und wenn ich einen Menschen auch nicht so unter Druck setze, dass er sofort bei mir arbeiten muss und danach sonst, wenn er Nein sagt, nie wieder was von mir hört, das ist nicht mehr der aktuelle Markt. Ich baue ein Netzwerk auf, ich möchte mit den Menschen in Kontakt bleiben. Auch wenn sie jetzt nicht bei mir arbeiten wollen, wollen sie in 3 Jahren bei mir arbeiten, weil sie mich dann so cool finden, dass sie gar nicht mehr aushalten. Also ich will ja die Menschen neugierig machen, ich will sie an mich binden, ich will sie einladen. Und das machen wir mit solchen Events.
Du sagst ja jetzt aus deiner Perspektive, der Mensch muss nicht direkt bei mir arbeiten und ich bleibe in Kontakt. Und ich hatte jetzt neulich gelesen, wenn man für eine Stelle abgelehnt wird, dass man auch in seinem Kopf sich merken soll, du wirst nur für die Stelle abgelehnt. Du wurdest nicht für das Unternehmen abgelehnt, du wurdest nicht als Mensch abgelehnt, sondern für diese konkrete Stelle passt es nicht. Und gerade auch mit dem Tipp für Bewerbende zu sagen, bleib doch mit dem Unternehmen im Kontakt. Also du warst doch schon in dem Vorstellungsgespräch, hat es dir auch gefallen. Und das finde ich eine total schönen Gedanke, dass wir viel mehr auf diese Long-Opportunity-Networking-Ebene arbeiten.
Ich versuche das einmal zusammenzufassen. Was ist anders, wenn man skalieren möchte? Was ich jetzt deiner Beschreibung entnommen habe, ist, dass man Nummer 1 kulturell Freiheitsgrade etabliert, Prozesse automatisiert, aber man, ich sag mal, kein Micromanagement betreibt. Punkt 2, wie ist das ganze Thema aufgebaut? Man hat eine Recruiting-Funktion. Hier ist man, sage ich mal, mit Expertentum unterwegs, Tech-Position, Business-Position, Marketing-Position, um hier effizient zu sein und Wissen zu nutzen. Dann hat man ein Active-Sourcing-Team, was deutlich mehr macht als ich schreibe einfach mal random auf LinkedIn ein paar verschlagwortete Menschen an, sondern das wirklich durchsteuert. Und man hat eine Employer Branding Funktion, die ebenfalls übergeordnet arbeitet, Sourcing, Online, Offline, Kanäle, Recruiting mit einbezieht. Nummer 1 ist meine Zusammenfassung so richtig. Und Nummer 2, wie steuerst du denn eigentlich so ein Team? Hast du ein Dashboard von 300 KPIs? Oder wie legst du die richtigen KPIs fest? Wie oft guckst du da drauf? Also ganz, ganz praktisch gesehen.
Ja, wir arbeiten eng mit dem Google Data Studio zusammen aktuell und mit diversen Kennzahlen, die wir aus unseren Tools ziehen. Also du kannst ja aus dem ATS einen Report ziehen, aus LinkedIn kannst du Reports ziehen und so weiter. Also mit Reports wird man ja tatsächlich heutzutage gut bedient. Wir haben einige Kennzahlgrößen erstellt. Die Königskennzahl könnte man oder wird ja immer beworben als Time to Hire, Cost per Hire etc. Das erhebe ich auch, sehen wir auch, tatsächlich aber nur in geschlossenen Ökosystemen. Das heißt, der Time to Hire, was beschreibt die? Ja, also ich habe ja verschiedene Rollen, die verschieden schwierig am Markt zu besetzen sind. Da habe ich den wenig davon, wenn ich mir die Time to Hire immer irgendwo hinmale, zwischen Rollen, die nicht vergleichbar sind. Das heißt, ich kann die Time to Hire nur in Teams vergleichen, in Sparten vergleichen, ob ich schneller geworden bin. Was uns extrem hilft, ist tatsächlich die Erhebung aller Daten eines jeden Steps im Recruiting-Prozess. Die Quellen der besten Bewerber, sehr, sehr hilfreich, ja. Also wenn ich weiß, wo die besten Bewerber herkommen, intensiviere ich da meine Aktivitäten, mein Branding, mein Auftritt. Dann Absagegründe seitens Fachbereich, sehr, sehr spannend für uns. Wenn wir die erhoben haben nach 9000 Abläufen, dann habe ich ein sehr, sehr gutes Bild davon, wo es am meisten hapert, wo die Fachbereiche die Kandidaten rauskegeln aus den Prozessen. Absagegründe der Kandidaten, nach 10.000 Absagegründen habe ich ein sehr gutes Bild darüber, was unsere Probleme sind. Also wo sind wir nicht attraktiv, weswegen springen uns die Menschen ab. Ist es das Gehalt, ist es der Freiheitsgrad, das Homeoffice, was auch immer. Das heißt, ich erhebe durch Daten, bekomme ich Einsichten, die ich direkt wieder einfließen lasse. Ich schaue jeden Tag drauf, ehrlich gesagt. Das Data Studio ist angepinnt in meinem Fenster. Es springt einfach auf, wenn ich den Rechner aufmache. Und schon sehe ich alles. Ich agiere also oder reagiere eher nach Daten. Proaktiv verändern wir Dinge, wenn wir anders priorisiert sind. Aber reaktiv reagieren wir auf Daten. Wir haben im Active Sourcing noch eine ganz andere Datenlandschaft, wo wir dann dazu übergehen, dass wir uns die Response-Raten anschauen, die positiven Antworten anschauen, die negativen Antworten anschauen. Wir arbeiten, wie vorhin schon gesagt, in einigen Bereichen mit Remindern, die wir netterweise rausschicken an unsere Kandidaten, die nicht geantwortet haben. Und wenn da auffällt, dass negative Antworten kommen, reduzieren wir die Reminder. Also wir haben ein lebendes System, es wird ständig angepasst. Es macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, sich jede Zahl irgendwo hinzumalen und dann 500 Zahlen auf einem Dashboard zu haben, die ich eh nicht nutze. Die Zahlen, die wir nutzen wollen, haben wir etabliert und da sind wir auch sehr, sehr hinterher, dass sie aktuell sind.
Habe ich gleich eine Rückfrage. Wer guckt sich wie viele Zahlen zu welchem Detailgrad an? Also ich würde davon ausgehen, dass der Active Sourcer him or herself sich ja sehr detailliert die einzelnen Auswertungen anguckt. Ich würde sagen, Hendrik, du hattest es schon gesagt, du guckst ja gar nicht auf alle Zahlen, sondern guckst auf einem gewissen High-Level. Wie viel higher reportest du das denn zu Annika?
Eigentlich schauen wir aufs gleiche Dashboard, ja, auf dem High-Level. Wenn wir dann merken, irgendwie, Puder, haben wir ein Fragezeichen, dann geht meistens Herr Schröder nochmal ins Detail rein und schaut sich das nochmal an. Und wo wir dann natürlich schon in Unterschiede schauen, ist mit den Hiring-Managern. Da würde ich sagen, sind Recruiter und Sourcer ja sehr im Detail unterwegs. Und dieser Rückschluss, also die Tatsache, wenn man jetzt merkt, uns springen gerade alle Personen ab aufgrund des Gehalts, mit dem Fachbereich einmal zu challengen. Von welches Gehaltsband habt ihr denn da drauf? Wann wurde das denn letztes Mal angepasst? Seid ihr euch sicher, dass das so stimmt? Wollen wir nochmal mit HR einen Benchmark gucken? Also wirklich dieses vernetzte Hand in Hand gehen und auch da nicht in Silos auf KPIs rumstochern, dass Recruiting dann sagt, es ist aber total schwer, jemanden zu finden, weil HR passt ja nicht das Gehaltsband an und HR sagt, Team XYZ ist mega überlastet, weil Recruiting holt ja keinen ran. Das ist so ein super nerviger Konflikt und den kriegst du aber auch mit so einer Art Vernetzung, finde ich, super gut aufgelöst und mit den richtigen KPIs, dass man KPIs nicht zum Selbstzweck hat, dass man auf KPIs diskutiert mit den entsprechend involvierten Personen.
Und auch da wieder schließt sich der Kreis zu unserer ersten Folge im Recruiting, dieses ganze Thema habt ein Framework. Ich hatte oft mit Recruiting die Diskussion One Face to the Candidate. Also brauche ich immer die gleiche Person aus Talent Acquisition, die praktisch die Ansprechperson für den Kandidaten ist. Also von der ersten E-Mail, sitzt in jedem Vorstellungsgespräch, macht auch das Angebot. Ist natürlich Traum-Candidate-Experience. Macht ihr das auch bei dem Skalieren? Das kann ich mir ja fast gar nicht vorstellen, wenn ich 50 Stellen betreue.
Tatsächlich schon, ehrlich gesagt. Also im aktuellen Modus ja. Du bist nicht one face, wo du hast ja in den Gesprächen, siehst du ja den Fachbereich und die Teams, den sie erkennen. Aber es gibt eine Person, die den Prozess hostet, das ist der Recruiter. Wir versuchen schon, dass die Kandidaten-Experience eine sehr, sehr gute ist, weil wir die Menschen ja wiedersehen wollen. One Face to the Customer haben wir tatsächlich zum Fachbereich. Das heißt, ein Recruiter betreut immer dieselben Direktoren, Leads, Heads, weil du einfach bessere Synergien bildest, dich eingroovst, abgestimmt bist, genau weißt, welche Zeiten, wie lange brauche ich wofür, wann muss ich remindert werden. Also man erkennt einfach dann Strukturen, die man bearbeiten kann.
Wenn ich jetzt so unheimlich viele Stellen ausschreibe und du hattest ja auch gesagt, ihr habt das standardisiert, habt ihr dann immer die gleiche Bewertungsform für eine Stelle, wo wirklich auf den gleichen Kriterien gewertet wird, trifft die Entscheidung auch bei dem Hypergrowth-Hiring, der Hiring-Manager und Recruiting, ist da immer ein Team involviert, die mit abstimmen können, also bleiben diese Faktoren gleich?
Wenn man sehr, sehr schnell arbeitet, sehr schnell wächst, lässt man sich weniger Zeit und lässt sich weniger selbst durchgehen. Das heißt, ich bin noch mehr hinterher, dass ich genau herausfinde in sehr, sehr kurzen Zeit, ob diese Person das Potenzial hat, die Stelle zu bearbeiten, die ich jetzt brauche und die ich auch in einem halben Jahr brauche. Wir hatten mal ein Clustering uns auferlegt, nachdem wir alle Kandidaten bewerten wollten, Dimensionen definiert, indem wir sie bewerten wollten. Das lief ehrlich gesagt mehr oder minder gut, weil sich nicht alle dran gehalten haben, ganz offen gesprochen. Ja, also du kannst nicht jede Dimension immer beschreiben, wenn du das im Gespräch gar nicht erfragt hast. Dann fehlten irgendwo Dimensionen oder sie haben sich nicht getraut, das runterzuschreiben oder wollten keine Meinung haben zu der Dimension. Das haben wir dann auch wieder gelassen, ehrlich gesagt. Aber wir haben durch die beständig bleibenden Recruiting-Teams auch irgendwann Erfahrungswerte zur Abstimmung. Wir machen Vergleichbarkeiten, stellen wir her mit der Persona, die wir vorher erstellt haben. Wen wollen wir eigentlich haben? Wer ist der beste Mitarbeiter in dem Bereich? Und orientieren uns an diesen Gegebenheiten tatsächlich, um zu bewerten.
Wenn du sagst feste Recruiting-Teams, das bedeutet auch auf der Hiring-Seite.
Ja, absolut, genau.
Genau, und das heißt, ich würde mir am Anfang überlegen, das ist der Hiring-Manager, das sind, keine Ahnung, die drei Leute, die aus dem Team mit in den Prozess involviert sind und die würdet ihr dann wirklich auch schulen und hättet da immer eine Person, die das mitbetreut, damit der Fachbereich das auch gut im laufenden Betrieb machen kann und aber auch die Expertise hat, richtig?
Genau, genau. Also jeder Lead bei uns, der oder die tatsächlich Recruiting Berührung hat, muss in dieses Meeting, muss einmal wirklich ins Mandatory Training, ins Leads Training. Und das ist auch wirklich sehr intensiv. Es sind, glaube ich, 60 Slides mittlerweile, wo wir wirklich im Detail durchgehen, wie der Prozess läuft, was man fragt, was und so weiter, was ich vorhin schon beschrieben habe. Und die Person Recruiting oder Sourcing-Seite, die die Abläufe betreut, ist der Host des Prozesses. One face to the Fachbereich, wenn du so möchtest.
Hendrik, ein Thema, was ich immer wieder in dieser Staffel aufgreife, ist die Hotelmetapher, dass ich oft das Gefühl habe, Recruiting ist ein bisschen wie, wenn man im Hotel eincheckt. Wenn du eincheckst, sind alle super nett und super motiviert. Und nach deinem Aufenthalt schleppst du dann doch deinen Koffer alleine zum Auto, weil jetzt bist du ja raus. Stichwort Absagenmanagement.
Also da gibt's auch Richtlinien, die wir vereinbart haben. Und auch die sind dazu da, um Ausnahmen zu generieren, ehrlich gesagt. Also im unglaublichen schnellen Wachstum kann mir niemand erzählen, dass jeder Kandidat angerufen wird. Wir haben aber sehr, sehr gute E-Mails, die wir schreiben, die sind individualisiert. Die Fachbereiche helfen mit. Das heißt, wenn ein Kandidat, eine Kandidatin schon sehr weit war im Prozess oder auch schon mit sehr vielen Personen in der Abteilung gesprochen hat, wird auch die Abteilung selbst anrufen in den meisten Fällen. Das kann ich aber nicht jeden Tag erwarten. Das ist auch mehr eine Abstimmung mit den Fachbereichen, ehrlich gesagt. Ich finde es aber für die Experience viel, viel besser, wenn die Person, die halt schon 6 Gespräche investiert hat bei uns im Unternehmen, dann auch so abgeschlossen wird, dass man sich danach wieder in die Augen schauen kann, auch an der Messe, auf einer Veranstaltung, auf dem nächsten Event. Bei Erstgesprächen oder bei kurzen Telefonaten ist es wirklich meistens eine E-Mail, ehrlich gesagt, die aber auch dahingehend völlig okay ist aus meiner Sicht. Ich muss auch kein Feedback-Gespräch führen, weil ich mal eine E-Mail beantwortet habe von einem Headhunter. Das reicht auch, wenn er mir sagt, es passt nicht. Das ist völlig okay. Absagenmanagement, so gesehen, sehen wir aus Retention-Sicht. Wir wollen die Menschen hier wiederbekommen. Wir wollen die Talente, die wir leider auch nicht bekommen aktuell. Es ist ja nicht nur auch, dass wir absagen. Es ist ja auch im heutigen Markt so, dass die Kandidaten sehr, sehr oft absagen. Auch wenn sie uns jetzt absagen, sind wir nicht angefressen oder deprimiert oder vor den Kopf gestoßen. Nein, wir sind eine starke Unternehmung und wir wollen die Menschen ja wiedersehen. Das heißt, wir gehen da super positiv aus dem Prozess raus und versuchen auch wirklich gleich den nächsten Datenpunkt mit zu generieren. Das heißt, möchtest du uns abonnieren? Möchtest du von uns hören? Möchtest du in Zukunft eingeladen werden auf Netzwerktreffen? Da sind wir hinterher.
Auch da finde ich wieder, es muss auf Augenhöhe sein. Ne? Also es kann nicht sein, dass ich 8-mal nach Hamburg fahre und 3 Tage investiere und dann irgendwie so eine generische E-Mail kriege, wo sage, ja, hat nicht gepasst. Ich finde diesen Retention-Gedanken total gut, weil ich habe mal ein Jobangebot nicht angenommen und dann hat der Geschäftsführer mich geghostet. Ist halt auch nicht die beste Experience.
Ja, da sind Emotionen drin. Die investieren viel Zeit, der Geschäftsführer meinetwegen, weil er sich mit dem Prozess selbst befasst hat. Er wollte dich haben, er dachte, er hat dich überzeugt. Das sind Emotionen dann, ne? Die muss man aber zurückstecken dann. Das macht keinen Sinn heutzutage, glaube ich, wenn man sich dann da wieder begegnen möchte. Die Welt ist zu klein geworden für solche Aktionen.
Lieber Henrik, ich würde jetzt gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein letztes Blitzlicht mit dir machen. Was ist aus deiner Sicht der Top-1-Faktor, wo du sagst, skaliertes Recruiting, ohne wird man hart auf die Nase fallen?
Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen lächerlich, aber es ist Mut. Also ich brauche eine Meinung. Eine Meinung ist extrem wichtig, auch im Recruiting, sonst komme ich nicht voran. Das heißt, ich muss Dinge bewerten können. Ich muss leider auch Menschen bewerten können, ob sie auf Stellen passen, ob sie auf Probleme oder Strategien passen. Es ist für mich Mut und Meinung, Geschwindigkeit. Da können wir jetzt ewig drüber reden, ehrlich gesagt.
Das heißt, es ist tatsächlich mehr das Thema Mindset über perfekt funktionierenden Prozessen und perfekt ausdetaillierter Strategie und perfekten Handbüchern. Jetzt aber noch einmal in die andere Richtung gefragt. Stell dir vor, da sitzt gerade jemand und sagt, ich habe mit meinen 2 Recruitern gestern 100 neue Stellen bekommen. Und diese müssen jetzt bis vorgestern besetzt werden. In diesem Hypergrowth-Modus. Wir haben festgestellt, das geht nicht immer unbedingt elegant. Was ist denn ein Fuck-up, worauf sich die Leute schon mal mental einstellen sollten, weil es passieren wird, egal wie viel Mühe man da reinsteckt, was einen vielleicht im ersten Schritt so ein bisschen entmutigt, aber wo man sagt, ganz ehrlich Leute, könnt ihr die Uhr nachstellen, irgendwann wird genau das passieren.
Top Fuck-up, oha, jetzt wird's auch gefährlich, ne? Also eins meiner Lieblings-Top-Fuck-Ups ist immer, die Extrem-Experten zu suchen, den Engagement-Manager einer bekannten Beratung für Rollen, die eigentlich auch operative Profile bearbeiten könnten. Das ist ein Riesen-Fuck-Up gewesen, weil ich mich selbst überschätze für den aktuellen Status, in dem ich mich als Unternehmung befinde. Und tatsächlich ist das eher ein Fuck-Up, weil diese Menschen dann sofort wieder gehen. Netzwerk schlecht wird, weil diese Menschen großes Netzwerk haben und dann auch es ja negative Äußerungen gibt, hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt, schlechtes Onboarding. Das ist eine Abwärtsspirale, ehrlich gesagt, das ist ein Fuck-Up, indem ich die falschen Profile einstelle, weil ich mich überschätze. Strukturfreiheit, das heißt Vergleichbarkeiten herzustellen, indem Teams mit denselben Tätigkeiten andere Gehälter verdienen, also Unfairness ist ein großes Fuck-up, was irgendwo entsteht, weil ich halt reaktiv auf Kündigungsgedanken meiner Mitarbeiter reagiere und punktuell Gehälter erhöhe und nicht das Gehaltsband erhöhe. Das heißt, ich fördere so Missgunst, Ellbogen und Frustration. Das ist ein großes Fuck-up, finde ich. Und die Mitarbeiter, die ich habe, die wirklich schon alles geben für mich, die ich ausgebildet habe, die Experten sind für meine Unternehmung, die genau wissen, was sie tun, dass ich die nicht hege und pflege und auch alles daran setze, die zu behalten, ist ein Fuck-up.
Wenn ich einmal ungefragt aus der Operations-Sicht reingehen darf, ein großes Fuck-up-Potenzial ist für mich, man packt alle Energie auf das Recruiting. Man guckt, dass diese Prozesse gut sind. Man guckt, dass man 15 Leute ankriegt. Und dann gibt es keinen Onboarding-Prozess. Weil Onboarding ist gerne diese Schnittstelle zwischen Recruiting und Operations. Und Recruiting sagt, excuse me, ich habe ja meinen Job gemacht. Die Person fängt hier an. Und Operations sagt, Entschuldigung, wer ist das denn? Wann fängt ihr denn an? Da kannst du so viel Energie verbrennen, wenn du einfach, du hirest die Leute, du wirbst die ab, du wartest 3 Monate auf die und dann gibt's einfach gar kein Onboarding. Oder ein Onboarding, was geplant war für 5 Leute, was aber leider gar nicht mehr funktioniert, wenn es 25 sind, die anfangen.
Ja, ist ein guter Punkt, das stimmt. Das haben wir in dem Bereich Experience bei uns verankert, der auch bei mir liegt. Da geht's wirklich darum, die Menschen auch durch die Unternehmung zu führen.
Ach, das liegt bei euch?
Ja, genau. Ist mit Recruiting connected, weil ich den Kandidaten schon sehr gut kenne, ja, von Recruiting-Prozess. Ich kenne die Wünsche, die Erwartungen, die wir kommuniziert haben. Ich weiß genau, was diese Person jetzt von uns erwarten würde, wenn sie bei uns startet. Also kann ich darauf reagieren. Da sind wir sehr hinterher, dass das Onboarding extrem gut strukturiert ist, mittlerweile wirklich, wirklich richtig gut ist, weil wenn du 50 bis 80 Menschen starten lässt, gleichzeitig musst du gut rundgelaufen sein, damit das auch alles klappt.
Ich merke das ganz extrem, dass das ein Thema ist, gerade auch jetzt durch die Beratung, wo ich hier in viele HR-Abteilungen reingucke und gerade dieses Thema schönes Onboarding, in vielen Fällen sieht HR sich gar nicht verantwortlich dafür. Also wieder klassische Framework-Frage, so, ja, der hat doch jetzt seinen Arbeitsvertrag, ist jetzt beim Hiring Manager und dann wundert man sich, dass die Leute eben nicht mit dem Cultural Spirit da reinkommen, der im schlimmsten Fall Recruiting ja verkauft hat.
Okay, gut, guter Punkt. Ehrlicherweise sehe ich es aber ähnlich, dass das nicht Recruiting-Aufgabe ist, onzuboarden. Das sehe ich schon im HR tatsächlich.
Entschuldigung, für mich, ich habe jetzt Recruiting HR als eins genommen. Also ich meinte dieses, genau, dass das HR uns, ja, das komplett in den Fachbereich abgibt und sagt, wir sind nur für die administrative Sache da.
Nee, gar nicht. Wir sind ja so ausdifferenziert, dass das einzelne Funktionen sind. Aber wie du schon gesagt hast, Recruiting weiß am besten, welchen Aspekt wir gerade am besten verkauft haben, wo der Triggerpunkt liegt der Person. Und da kann ich das gut einfließen lassen. Nach dem Onboarding sind wir auch sehr eng am Mitarbeiter, am Mitarbeitenden, indem wir eine Weddingbox, eine Zugeburt, also wir haben für jeden Datenpunkt, und das Böse zu meinen, sind ja immer Datenpunkte im HR dann, etwas ausspielen, etwas passiert. Also du wirst einmal als Mitarbeitender angefasst im positiven Sinne, bekommst ein Geschenk hier, bekommst einen Zuspruch da, es wird deutlich, dass jemand an dich denkt, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Und in der Unternehmung vergisst dich nicht, auch wenn du schon eingestellt bist. Und wir versuchen, das zu erfüllen, was wir dir versprochen haben.
Hendrik, tausend Dank, dass du heute bei uns warst. Wir hoffen, dir hat es Spaß gemacht, oder? Um mit einer schönen Suggestivfrage abzuschließen.
Ich komme gerne wieder, kein Problem.
Wir haben noch, ich versuche verzweifelt eine neue Rubrik zu etablieren. Ich gebe nicht auf. Dein skurrilstes HR-Erlebnis. Wir hatten auch die Community gefragt, ob sie uns was einschicken. Ist schon sehr witzige Sachen passiert. Was wir schon geteilt haben, war, bitte esst keine Pizza im Bällebad. Aber hast du auch einen weird HR-Moment?
Ja, mit Bällebädern und Dingen, die da drin passieren, vielleicht schon.
Hendrik, also, bitte erzähl das. Das ist einer meiner weirdesten HR-Momente. Nur aus Erzählung von dir. Du hast mir was erzählt, das war nicht bei About You, sondern das war in deiner Zeit davor von einem Bewerber, der in spannendem Outfit erschienen ist.
Ach ja, gut, das ist ja ein sanftes Ding. Okay, ich dachte, ich muss jetzt die ganz schlimmen Sachen erzählen. Also,
nein, ich erzähl beide.
Also ich hatte schon Kandidaten, die oben ohne zum Gespräch kamen, in einem Lackmantel oder zum Beispiel.
Aber in Berlin, oder?
Nee, das war tatsächlich Hamburg. In Berlin, das sind noch andere Geschichten gewesen vielleicht, aber das waren Hamburger. Und on top vielleicht auch Bewerberbilder mit sehr unpassenden Details darauf, zum Beispiel schon gesehen. Wirklich sehr unpassende Details, die wir jetzt hier nicht diskutieren sollten.
Aber jetzt mal, Hendrik, damit ich mir das vorstellen kann. Also du sitzt in diesem Vorstellungsgespräch, ich hoffe nicht mit einem Anzug. Und dann kommt da jemand rein und dann zieht er seinen Mantel aus und dann sitzt die Person oben ohne vor dir, ja, in dem Meetingraum.
Mit hohen Plateaustiefeln und einer Latexhose, einem Latexmantel und oben ohne war er.
Bitte erkläre mir, was eine adäquate Reaktion ist.
Ich habe es ignoriert, ehrlich gesagt, weil ich wollte ihm nicht mehr Feuer geben, als er damit auslösen wollte, und habe es ignoriert. Aber wir haben ihn nicht eingestellt, überraschenderweise.
Aber Gespräch durchgezogen?
Ja. Ich glaube, das, was damit beabsichtigt war, war ein Schockmoment. Und ich glaube auch, dass du in verschiedenen Branchen oder Jobs damit sogar irgendwie was Positives auslösen kannst.
War die Stelle für einen DJ?
Nee, es war ein Game Designer. Der Mensch an sich war super nett, sehr gut ausgebildet. Wirklich, war eigentlich ein gutes Gespräch, aber ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, wie ich das dem Team verkaufe, dass jemand oben ohne hinter zur Arbeit kommt. Deswegen hat es nicht geklappt.
Ich glaube, ich wäre hinterhergelaufen und hätte gefragt.
Ehrlich gesagt finde ich die weirdest Momente gar nicht diese krassen Sachen, wo jemand halb nackt kommt oder sowas, aber ich finde die Forderung manchmal auch ziemlich spannend und weird. Also Forderungen so. Also wir haben über Hunde im Büro gesprochen, über Strukturen, die wir da aufgebaut haben, dass du den Hund mitbringen kannst. Und wir haben wirklich echt extrem viele Hunde bei About You aktuell. Finde ich was cool ist, ich liebe Hunde. Aber dann kam die Frage, ob er die Schlange auch mitbringen kann. Was ich gar nicht mehr so freaky finde, jetzt nach dem zweiten Mal erzählen, wenn das Terrarium auch mitbringt, kann man das ja alles machen. Aber es gibt einfach Anforderungen von Menschen, die sind neu. Die gab es, glaube ich, sonst nicht. Das kannte ich vorher nicht.
Ich hab's. Das nächste Vorstellungsgespräch oben ohne mit der Schlange um den Oberkörper.
Und genau, und du bist Business Class im Gespräch geflogen, reißt die Kosten ein. Das kommt auch hinzu, ja.
Das war eine tolle Folge.
Vielen Dank, Herr Schröder, für deine Zeit und für die ganzen Insights. Es hat riesengroßen Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Hendrik, super spannend. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit, Annika und Hendrik. Und folgt uns, schreibt uns Nachrichten, lasst uns wissen, welche Themen ihr noch besprechen wollt. Schreibt uns gerne an info@hr-ungeschminkt.de. Folgt uns auf LinkedIn und macht uns stolz und macht HR groß.
Ja, danke an euch auch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.